D-Radio Wissen.
Ja, hi, ich bin John Ment und ich mache was mit Medien. Ich bin ab und zu mal im Radio drinne und bin auch ab und zu mal im Internet drinne. Und das eher im privaten Bereich. Aber wie gesagt, ich mache das sehr gerne und Radio, das ist mein Leben. Ich bin jetzt bei Radio Hamburg, aber ich höre auch gerne mal NDR zum Beispiel. Einfach um zu wissen, wie man es nicht macht.
Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene.
Servus.
Und Dennis Horn.
Ich bin heute im Radio und im Internet drin. Guten Abend.
Verrückt. Das ist wirklich sehr fein. Wir haben tolle Themen. Zum Beispiel das Publikum von morgen. Warum es erstaunlich konservativ sein wird.
Die Daten von morgen. Warum wir schon jetzt regeln müssen, wie wir damit umgehen werden.
Die Schlafgewohnheiten von morgen, warum wir bald endlich unser Social Jetlag in den Griff bekommen können.
Das sind die Themen von heute in unserer medialen Redaktionskonferenz am 24. Januar 2013.
Die erste Meinung.
Die kommt heute vom Deutschen Journalistenverband DJV. Er hat eine Stellungnahme zum Leistungsschutzrecht rausgegeben. Das ist nächste Woche wieder Thema im Bundestag, im Rechtsausschuss nämlich. Und darin wird unter anderem gesagt, Zitat, der vorliegende Entwurf zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes muss in einigen wesentlichen Punkten überarbeitet werden.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Dennis Horn.
Auf diesen 40 Seiten wird klar, der DJV hält so ein Leistungsschutzrecht für sinnvoll. Es wird aber genauso klar, der aktuelle Entwurf geht ihm nicht weit genug. Der DJV bringt auch gleich ein paar konkrete Forderungen unter. Er fragt sich zum Beispiel, ob nur Suchmaschinen und ähnliche Anbieter betroffen sein sollten oder nicht noch ganz andere Dienste, die verlegerische Leistungen in Anspruch nehmen. Und er schlägt außerdem eine Schutzdauer von 15 Jahren vor. 15 Jahre lang will der DJV die verlegerische Leistung im Internet geschützt wissen und nimmt dafür ein Leistungsschutzrecht in Kauf, zu dem wir ja hier in Was mit Medien schon oft berichtet haben und auseinandergeblättert haben, warum es keine gute Idee ist. 15 Jahre, das ist bald ungefähr die Zeit meiner Mitgliedschaft im DJV. Ich glaube, da ist auch langsam die Schutzdauer für ausgelaufen. Hier ist die Radio Wissen mit Daniel Fiene und Dennis Horn. Wir machen Was mit Medien, mit konferierenden Medien heute.
Zum 9. Mal hat der Burda Verlag die Digitalkonferenz DLD in München veranstaltet. Die hat diese Woche stattgefunden. Und dabei sind dann Menschen aus den Bereichen Medien, Wirtschaft, Wissenschaft und Kreativszene zusammengekommen. Und es ging um den Einfluss der digitalen Welt auf unsere Gesellschaft.
Jedes Jahr mit ein paar Schwerpunktthemen. Das waren in diesem Jahr zum Beispiel Big Data, dann Selbstvermessung, Cyberkriminalität und auch die Zukunft der Medien.
Bei den letzten beiden, das gehört zusammen, oder?
Ja. Und vor allem keine Konferenz ohne Thema Zukunft der Medien.
Ja.
Ob die aber dann auch wirklich rausgefunden wurde, das klären wir heute Abend hier, denn Daniel war dort in München und das nicht alleine.
Ganz genau, denn die Medienjournalistin Vera Linz war mit dabei und sie ist heute Abend auch bei uns in der Runde. Schönen guten Abend, Vera.
Hallo Daniel, und mit uns, wie ich mal ausgezählt habe, rund 800 weitere Teilnehmer noch in München.
Das war wirklich eine ziemlich volle Veranstaltung und ich bin echt mal gespannt, wie wir das jetzt nochmal so aufdröseln, weil mir ist eine Sache aufgefallen beim Thema Medien. Alle Themen waren in die Zukunft gewandt und bei Medien ging es meistens ein bisschen in die Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob dir diese Beobachtung auch aufgefallen ist.
Ja, das ist ja so eine Konferenz, wo man so die digitale Revolution feiert, sich selbst, die Erfindung, und wo man wirklich also ziemlich straight nach vorn guckt und gar nicht so sehr auf kritische Töne achtet. Und in der Tat hast du recht, das war das einzige Panel mit Jeff Jarvis und Salzburger und noch zwei anderen, wo man so ein bisschen nicht so tolle Stimmung hatte, so ein bisschen negativ fast drauf war.
Woran liegt das, dass man einfach keine Lösungen dafür findet, auch auf diesen Konferenzen nicht, wo doch so viele schlaue Köpfe zusammenkommen?
Na, ich glaube, das liegt einmal in der Art des Herangehens, ja, also dass diese ganzen Internetpioniere, die schauen natürlich nach vorne und die fokussieren sich auf das Positive, und Leute, die so aus der Gesellschaft kommen, aus der Wissenschaft, aus dem Journalismus, die haben natürlich auch mehr noch den sozialen Aspekt mit im Blick und auch noch die möglicherweise negativen Auswirkungen, und daher kommt es sicherlich, und wir haben ja gesehen und wissen auch, dass der Journalismus durch das Netz in eine Krise geraten ist, und in der Tat, man hat dort auch keine Lösungen präsentieren können.
Was ich ganz interessant finde, also wenn wir zum Beispiel erstmal bei der DLD bleiben, da ist es natürlich so, dass alles so ein bisschen durch die rosarote Brille gesehen wird. Ne? Also, aber das finde ich ist auch gar nicht so verkehrt, gerade hier in Deutschland, wo es ja auch mal so einen gewissen Technikpessimismus und Datenschutzängste gibt und so, dass einmal alle immer das schlimmste Szenario ausgemalt wird. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, wenn es mal einen Ort gibt, wo man positiv in die Zukunft blickt. Wobei das ja nicht komplett auf Gegenliebe gestoßen ist, ne, Vera? Also du hast ja auch einen großen Internetkritiker getroffen, Andrew Keen.
Genau. Der war dort, der hat dort nicht gesprochen, aber hat teilgenommen an der Veranstaltung. Und er ist natürlich, wie du schon sagtest, ein Kritiker. Also er muss die Sachen auch kritisch sehen. Und er war von diesen ganzen Szenarien, die da so aufgemacht wurden, was man mit Daten alles Tolles machen kann, da war er echt so ein bisschen abgeturnt, sage ich jetzt mal. Für ihn war das zu viel. Des Guten für ihn bedeutet Big Data vor allem auch Überwachung und auch dieser ganze soziale Aspekt, den ja die Internetpioniere immer wieder hervorheben, wenn es um die Vernetzung durch Daten im Netz geht. Das hält er so für Heuchelei und das Wort sozial wird sogar missbraucht für kommerzielle Zwecke, sagt er. Hören wir ihn mal.
The word social has lost any kind of meaning. What we have in today's digital world are weak individuals, fragmented individuals creating a weak society. I'm not against the social. I'm not against strong society. What I'm against is the misuse of the word social, the way in which this idea of the social has been peddled by companies like Facebook to acquire massive wealth and to actually fragment us as individuals and our communities.
Ich fasse das mal kurz zusammen. Also er sagt, das Wort sozial hat seine Bedeutung verloren. Und was wir heute in der digitalen Welt haben, sind schwache, fragmentierte Individuen, die eine schwache Gesellschaft bilden. Und er ist auch gegen den Missbrauch des Wortes sozial, gegen die Art und Weise, wie es von Unternehmen wie Facebook genutzt wird, um großen Reichtum anzuhäufen und uns und unsere Gemeinschaften zu zerteilen.
Und dann, also, wie hat er sich dann zur DLD geäußert?
Naja, er kann sich übrigens, das hat er dann noch eingeräumt, durchaus auch vorstellen, dass Daten intelligent vernetzt und zum Nutzen der Menschheit eingesetzt werden könnten. Aber um deine Frage zu beantworten, mit Blick auf die DLD kritisiert er, dass eben diese Datenflut im Internet viel zu euphorisch betrachtet wird und dass eben die Gefahren weitgehend ausgeblendet werden. Hören wir ihn nochmal.
This is a cheerleading conference. Burder Media embraces the idea of the digital revolution. They're good friends of mine. I respect them for that. I think they're genuine. I do think, though, there is a need for other events which are more critical, which call into question the implications of the digital revolution. But I would like to see other events held in Europe which are more critical, which involve historians and sociologists. There's a missing critical voice, I think, for the most part. And I think there are many thinkers, writers, academics in Europe who can actually contribute to this debate. So I would call for more events which are more critical about the implications of big data and the digital revolution.
Also er sagt, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Wort, was er da gewählt hat, das ist eine Cheerleading-Konferenz, wo man sich eben feiert. Und er sagt, Burda Media feiert hier die Ideen der digitalen Revolution. Aber er sagt, für ihn ist das auch okay, das sind ja auch Freunde von ihm, er respektiert das. Aber er wünscht sich eben auch Konferenzen, die kritischer sind und wo auch Wissenschaftler, Soziologen, Historiker zu Wort kommen, die eben wirklich kritischer reflektieren über die Folgen von Big Data und der digitalen Revolution.
Daniel war aber trotz Cheerleading nicht mit Pampams da unterwegs. Nein, gut. Lass uns mal über die Medienthemen reden. Also bei den Medien gab es ja die Diskussion, ob Journalisten heutzutage bei dem, was zum Beispiel übers Internet möglich ist, noch Autoritäten sind. Also ob das soziale Netz denen diesen Rang abgelaufen hat. Wie war da das Ergebnis, Vera?
Also es ist so, dass das Netz durch diese vielen Daten, das war so eine Grundthese sowieso, zu einem personalisierten Netz wird, das jedem Einzelnen einen ständigen Strom an Informationen bietet, die für ihn selbst relevant sind. Und das trifft natürlich auch für Informationen zu, die wir früher über Medien konsumiert haben. Und darum ist man zu der Feststellung gekommen, dass es Internetportale unheimlich schwer haben, Nutzer an sich zu binden, also die zu sich zu holen und damit die dort bleiben und auch damit Geld zu verdienen. Und gerade eben für Online-Auftritte von Qualitätsmedien ist das eine große Herausforderung, meinte, wir kennen ihn alle, Jeff Jarvis. Hören wir ihn mal kurz.
The Internet enables communities to share information on their own. And that's going to happen with or without us in media. And that's good, because by the way, it's going to increase the flow of information. We as journalists then need to ask how we add value to that process. How do we, and the most important value we can add is reporting, is going to ask the questions that aren't in that flow of information. How do we debunk rumors? How do we add context? Those are the things journalists have to do to make themselves more valuable.
Also Jeff Jarvis war tatsächlich einer der wenigen in dieser Runde, der dann doch relativ optimistisch nach vorne geschaut hat. Er sagt ihm, das Internet erlaubt es, Gemeinschaften Informationen selbst zu teilen. Und das machen die, egal ob mit oder ohne die Medien. Und das ist auch gut so, weil der Informationsfluss dadurch beschleunigt wird. Und er sagt eben, wir Journalisten müssen herausfinden, wie wir diesen Prozess bereichern können, wie wir Inhalte hinzufügen können und einen Kontext herstellen können. Und damit müssen sich eben Journalisten jetzt beschäftigen, um ihren Wert wieder zu steigern.
Aber er hat ja auch das Leistungsschutzrecht erwähnt.
Das fand ich ganz interessant.
Das fand ich nämlich ganz interessant. Er hat halt gesagt, dass das eigentlich eine dumme Idee in Deutschland sei, das Leistungsschutzrecht einführen zu lassen. Und interessant ist, da wurde es dann ein bisschen ruhig, hat man gleich, glaube ich, so gespürt im Raum. Aber Katharina Borchert, die Geschäftsführerin von Spiegel Online, war ja mit auf dem Panel und hat sich da auch kurz so geäußert. Und sie hat dann gesagt, dass sie auch nicht glaube, dass das Leistungsschutzrecht ihre Branche retten wird. Und das ist schon eigentlich, glaube ich, für eine Frau, die ja eigentlich aus einer klassischen oder bei einer klassischen Verlagsfirma angestellt ist, schon eine ziemlich mutige Äußerung, die man in Deutschland eigentlich recht selten hört, finde ich.
Und wie man dann auch so munkelte im Kongressgespräch, habe Jeff Jarvis sogar ein bisschen Ärger dafür bekommen, dass er sich gegen das Leistungsschutzrecht ausgesprochen hat. Das ist ja eh so ein bisschen so zweischneidig, ne? Boda hier wirklich ganz vorn mit den digitalen Vordenkern und andererseits ein Vorkämpfer auch fürs Leistungsschutzrecht. Ich habe übrigens Jeff Jarvis, den Ton habe ich leider jetzt nicht mit, auch gefragt, was Leistungsschutzrecht auf Englisch heißt, weil lustigerweise haben alle englisch sprechenden Menschen mal Leistungsschutzrecht gesagt. Ja. Und er sagte dann nur, weiß nix.
Und er sagt, aber wenn er im englischsprachigen Bereich sagt, spricht er auch mal vom Leistungsschutzrecht. Genau. Ich glaube, damit will er die Deutschen noch ein bisschen ärgern.
Ja. Ich habe ihn aber auch noch was anderes gefragt, nämlich wie man denn seinen Wert steigern kann. Ja, weil es gab dann auf Twitter so Reaktionen auf dieses Panel, dass Journalisten getwittert haben, ich will aber nicht Plattformbilder werden, wie Jeff Jarvis es gefordert hat. Er meinte nämlich, wir sollen alle Plattformbilder werden. Und da habe ich ihn gefragt, wie denn die Journalisten ihren Wert steigern können und zu Plattformbildern werden können. Vielleicht hören wir noch mal den Ton.
Easily, because the link gives us that power. And the journalist really ends up with a better relationship with members of the public, not as a mass, but as individuals. And we can serve them more relevance, and people will distribute us, they'll pass us around, they'll inform us, they'll help us in all kinds of ways. We have to be open to doing that now.
Ja, also er sagt, das ist ja ganz einfach. Wir sollen halt auf die Plattform gehen, wo die User sind, also wie zum Beispiel Twitter, Facebook und andere, unsere Links dorthin bringen und dann uns mit diesen einzelnen Mitgliedern der Öffentlichkeit verbinden und uns denen öffnen. Und ich habe ihn dann aber auch noch gefragt, und wie verdient man denn nun Geld damit? Und das wusste er auch nicht vorher zu sagen.
Apropos, das ist die entscheidende Frage.
Aber optimistisch war er.
Da kommen wir jetzt auch mal in den Bereich, wo man mal ein bisschen konkretere Fragen stellen kann, so an konkretere Themen auch mal rangeht. Das finde ich dann immer am interessantesten auf Konferenzen. Da ging es auch um die Frage, mit der wir als Medienmacher uns ja jetzt täglich auseinandersetzen. Immer stärker habe ich das Gefühl, so von Tag zu Tag. Wie sieht eigentlich das Publikum der Zukunft aus? Das sind ja immer die Schlagworte, so mitmachen, ja, oder beteiligen und so weiter. Da wurde auch Daniel versucht, diese Frage zu beantworten.
Und da war so ein bisschen die Erkenntnis, das Publikum der Zukunft ist erstaunlich konservativ in der Mediennutzung. Also so wie man das vielleicht erahnt, wenn man jetzt mal so ein bisschen immer im Freundeskreis rumfragt, da gilt es ja eher so als cool zu sagen, ich schaue auch gar kein Fernsehen oder wenn ich Fernsehen schaue, dann immer nur in der Mediathek oder so. Immer da fällt dann der Satz so, ich habe schon seit 2 Jahren kein Fernsehgerät mehr, und dann hintenrum fragt man dann doch mal eben, was da am Wochenende in der Lindenstraße oder wo auch immer, was da so passiert ist. Und Christina Tanner war auch da vom TV-Guide, und der TV Guide ist eine große US-Publikums- oder Fernsehzeitschrift, und sie sagte dann so zum Publikum, und das war so eine kleine Anspielung auch auf die Proteste, die wir ja an der Wall Street im letzten Jahr gesehen haben, und zwar sagte sie, ihr seid die 1%, die hier sitzt, die genau dieses sagen, die sich für viel zu sophisticated halten, Fernsehen zu gucken, und 99% der Menschen, die Fernsehen schauen, die machen das ganz klassisch, und zwar würden sie eindeutig immer die ganze Zeit ganz normal Fernsehen gucken. Der Durchschnittsamerikaner guckt noch 35 Stunden Fernsehen in der Woche, und zwar sehr viel linear, aber auch on demand, und das fand ich ganz interessant. Und dieses Potenzial wird auch tatsächlich von verschiedenen Startups genutzt und die haben so ein paar Projekte vorgestellt, die ich da ganz passend fand. Zum Beispiel fand ich interessant, was Josh Weinstein präsentiert hat. Und zwar hat er eine Plattform, die heißt URTV und da geht's ums TV 3.0. TV 1.0 ist ganz einfach so Fernsehen gucken. TV 2.0 ist die Zuschauer mit, wie die miteinander engagieren. Also das, was wir hier so gerade als Second Screen debattieren, also zum Parallel zum Tatort ein bisschen was schreiben oder zur Sportschau, das ist das TV 2.0, aber das ist ja sowas, was ja dann getrennt ist. Und TV 3.0 sei seiner Meinung nach das direkte Engagement und Zurückholen der Zuschauer in die Sendung. Und da hat er verschiedene Call-In-Möglichkeiten vorgestellt, wie das ganz einfach möglich ist, denn die ganzen Endgeräte, die da kann man ja nicht nur Text drüber schreiben, sondern die halt auch visuell oder akustisch mit ihr Sendung einbinden. Und er hat das Beispiel von The Merton Show gezeigt. The Merton Show kann man auch googeln. Das ist ein Typ, der sitzt an seinem Klavier und der improvisiert. Und zwar so wie bei Chatroulette werden zufallsmäßig Teilnehmer in die Sendung reingeholt und er besingt dann, was er gerade sieht. Das ist total zum Schießen. Fand ich jetzt so ein bisschen, hat zwar eigentlich eher YouTube-Niveau, kommt aber auch wohl im Fernsehen ganz gut an. Fand ich ganz spannend. Oder vielleicht noch letztes Beispiel, wie man sein Publikum fesseln kann. Und zwar das, was das Startup Know Your Meme zeigt. Die arbeiten mit BBC America zusammen. Und zwar für die ja schon seit Jahren sehr erfolgreiche Serie Doctor Who. Sie haben einen Tumblr-Blog gestartet an für sich, wo sie einfach so Kontextinformationen zu einer Sendung dann angeboten haben. Das ist ja an sich nichts Spektakuläres. Aber sie haben noch ein Tool programmiert, dass wenn ich mir in der Mediathek das Ganze anschaue, dann parallel, immer wenn ein Charakter sich zu etwas äußert, auf der Nebenseite dann der passende Blog-Eintrag angezeigt wird. Und alle paar Sekunden verändert das sich. Dann hat man mal ein paar, zum Beispiel eine Szene, wenn man irgendwie sieht, wie zwei Charaktere sich unterhalten, sieht man dann zum Beispiel Fotografien, die angeordnet sind aus der anderen Sache. Oder man sieht ein Google Map, wo einfach eine Location gezeigt wird. Oder man sieht schon, was der Zuschauer noch nicht sieht, weil dann zusätzliche Infos angeboten werden. Und das habe ich mir mal so 2-3 Minuten angeschaut und fand das total faszinierend, weil man dann auf einmal nochmal das zum ganz anderen Zugang findet. Und da haben die so Analyse-Tools hinter und finden das total spannend, weil das nämlich natürlich live im Fernsehen funktioniert, über so eine Second-Screen-App, aber auch hinterher on-demand kann man das starten. Und da das Nutzungsverhalten zu sehen, das hat dazu geführt, dass Doctor Who viel mehr, weil die Leute das wissen wollten, auch dann live geguckt wurde. Das fand ich so ganz interessant, was ich da in dem Bereich mitgenommen habe.
Die DLD, Digitalkonferenz in München. Heute die Highlights hier in der Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Der Donnerstagabend in der medialen Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Heute mit den großen Themen der DLD-Konferenz in München. Daniel war dort zusammen mit Vera Linz. Hm. Und wir picken uns heute die großen Schwerpunkte der DLD raus. Big Data gehörte dazu, Gesundheit mit dem Netz und spannender Gast Peter Thiel.
Ja, absolut.
Ist einer der frühen Facebook-Investoren. Er hat Skype mitgegründet und sein Thema war, wie kann die entwickelte Welt weiterentwickelt werden?
Ja, er machte sich da wirklich große Gesellschaft um die große Sorgen. Ja. Und das fand ich ganz interessant, erstmal als Peter Thiel dann da war. Man hat ja so seine Vorstellung, wie der aussieht und so. Und dann kam ich in den Raum, er sprach dort und dann dachte ich so, ach, das ist noch irgendwie so ein junger Startup-Fuzzi, der irgendwie da spricht, ich gehe noch mal raus und dann muss ich, nee, das ist er doch.
Er ist einfach immer ein junger Startup-Fuzzi geblieben.
Ist tatsächlich so wahr, hat aber unheimlich kluge Gedanken geäußert und was ich faszinierend fand, eigentlich so wie sehr er noch weiterhin an die Technologie glaubt. Er sagte nämlich, dass eigentlich der Technologiesektor noch der einzige Sektor ist, wo es heute großen Wachstum gibt und das Kopieren, wie man das zum Beispiel in China beobachtet, das sei kein Grund, um einfach Wachstum herbeiführen zu können. Das führe eher zu Globalisierung. Und er sagt, ganz wichtig ist sozusagen das Erfinden von neuer Technologie und zwar am besten so, dass man immer die Frage beantwortet oder kann ich etwas erfinden, was sonst niemand macht? Und was ihm auch dabei ganz wichtig ist, wie kann man dabei die Technologie mit der analogen Welt verbinden und da etwas verbessern? Und wie sich das anhörte, hier ein kleiner Zusammenschnitt aus seinem Vortrag auf der DLD.
When one looks at the 21st century, there are probably two major themes that one has going on. They're globalization and their technology. And we're in a world that's very focused on globalization, but I think much less focused on technology. And in some ways, this is already reflected in the division of the world between the developing and the developed worlds. The question of how the developed world gets better is one that's not very often asked in these fora. And globalization is about copying things. It's taking one and turning it into N. It's a scalability problem, and it's how do you take a new invention and scale it, whereas technology is about going from zero to one. It is about being the first person to discover a new way of doing something. And what I want, the big sort of idea I'd like to leave you with today is that there's something very different about going from one to N versus going from zero to one, and it requires different approaches and different ways of thinking about things. As a venture capitalist, as an entrepreneur, I believe the correct place to look at is still the computer age and still to ask what will be the next area that computer technology will transform and will improve. Because if you look at the last 40 years, that's the only place something's been happening. One of the ways one of my colleagues at PayPal, David Sachs, liked to put it was that he thought that great entrepreneurs were missing the imitation gene. It was that, you know, people have this gene which makes them imitate other people, and great entrepreneurs somehow were not that good at imitating people. How do we create a society in which exceptionalism is not looked down upon, not denigrated, but in which it's considered, you know, at least borderline acceptable? I don't think it'll ever be fully acceptable, but just that it's at least marginally tolerated. Two questions. I'll give an intellectual version of the question and a business version. The intellectual version is, what important truth do very few people agree with you on? And I've tried to ask this as an interview question. It's always sort of interesting. People can never answer it. They even though they can read on the internet that I ask people this question as an interview question, they still cannot answer it. And I think this tells you something about the conformity that exists in our society at present. And then I think the business version is an application of this, which is, what valuable company is nobody building?
Also, die Hightech muss oder Hightech muss Priorität haben, wenn ihr das jetzt so hört, seine Ausführung. Ich war mir nicht ganz sicher, erst ob das banal ist oder unheimlich klug. Was fällt euch dazu ein?
Vera, sag du.
Klugen Dinge ja immer banal klingen.
Es ist wahrscheinlich so, dass es manchmal so simpel ist, ne? Mhm. Also das fand ich irgendwie schon ganz interessant. Und vor allen Dingen dann so auch den Moment, wo er zum Schluss hatte er ja gerade so die zwei Fragen, seine zwei Leitfragen an die Wand geschmissen, und die er da gerade noch genannt hat, die wir am Ende des Tons gehört haben. Und da gingen alle Smartphones hoch, weil die sich alle schnell abfotografieren wollten. Das fand ich total interessant, wie da die Hände hochgingen. Also Peter Thiel ist da vom Publikum sehr, ja, gebannt gelauscht worden. Mhm. Aber das war ja nicht das einzige große Thema, was wir da hatten.
Lass uns über Big Data reden. Das war ja so groß auch zum Auftakt, ja, sehr spannendes Thema. Das ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Ich habe manchmal so das Gefühl, das ist gerade so ein Hype, der da so ein bisschen rumgeht. Ist das für euch irgendwie ein bisschen fassbarer geworden, Vera?
Das ist zumindest so ein Begriff, der für diese riesigen Datenmengen steht. Und ich habe wiederum gelesen, dass alle zwei Jahre sich die Daten, das Volumen an Daten, das digital erzeugt wird, verdoppelt. Also das ist wahnsinnig viel, was da sozusagen gespeichert wird. Und der Untertitel oder eigentlich der Titel der Konferenz war ja Pattern That Connect. Das finde ich ganz interessant. Also die Frage, welche Muster lassen sich aus diesen Daten herauslässt. Und das hat sich für mich schon so ein bisschen konkretisiert. Also ich fand zum Beispiel ganz spannend Rick Smolin, der Eröffnungsredner, der da auch sein Buch The Human Face of Media vorgestellt hat. Und der so die These hatte, Big Data macht aus dem Internet ein Nervensystem für die Welt. Und er hat es ganz lustig oder ganz spannend illustriert, sagen wir mal so, nämlich am Beispiel seiner 90-jährigen Mutter. Die ist halt öfter mal gestürzt. Und als sie das letzte Mal gestürzt ist, da hat er irgendwie mehrere Tage gebraucht, um sie wieder Kontakt mit ihr aufnehmen zu können. Und hat eben ewig nach einer Lösung für das Problem gesucht, wie er ihrem Krankheitsfall helfen kann, dass sie da nicht alleine ist. Und dann hat er gesagt, du musst ausziehen aus dem Haus. Und dann hat sie gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann hat hat man ihr sozusagen eine Nanny zur Seite gestellt. Das hat sie aber auch total genervt, dass da immer jemand sitzt und sie nicht ihre Ruhe hat. Und dann hat er rum recherchiert und hat die Lösung gefunden, nämlich er hat herausgefunden, dass man an einem Teppich arbeitet. Den kann man sich zu Hause ins Wohnzimmer legen und der registriert die Schritte von Menschen. Und zum Beispiel, wenn die Mutter anfängt zu schwächeln und vielleicht in 2 Tagen fällt, dann kriegt der Teppich mit, oh, sie verliert die Balance oder sie läuft irgendwie langsamer, da ist was im Anmarsch, pass mal auf. Oder die andere Sache ist, seine Mutter macht sich jeden Morgen früh um 9 Kaffee. Und wenn sie bis um 11 nicht über diesen Teppich gelaufen ist, um sich Kaffee zu machen, dann signalisiert der Teppich Smolin, du sollst deine Mutter anrufen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, also kümmere dich. Und das fand ich schon ziemlich krass, ehrlich gesagt.
Rick Smolin, den haben wir auch noch nach so einer guten halben Stunde, habe ich noch ein längeres Interview mit ihm geführt. Das hören wir uns dann noch am Ende an. Das ist super interessant, wie er über Big Data da spricht.
Ja, da kriegt man so ein Gefühl dafür, was passieren kann mit den Daten, ne? Wie sie nützlich sein können.
Also. Das Praktischste, was wir ja heute schon kennen, ist ja eigentlich die berühmte Staumeldung. Also wenn unsere Smartphones sich bewegen und auf der Straße unterwegs sind, auf einmal stehen bleiben, dann kriegen halt die Hersteller des Smartphones dann auch beziehungsweise des Betriebssystems das mit und können da heute ja schon auch Umleitungsempfehlungen geben. Das ist ja so ein ganz plastisches Anwendungsbeispiel von Big Data.
Wir reden jetzt viel über nützliche Sachen. Da gab es auch ein Thema Nutzen für Unternehmen. Mhm. Ja? Und da hat der Redner, das war mein Moment, wo ich mich da mal über den Livestream reingesappt habe. Und der hat gesagt, stellen Sie sich ein Unternehmen vor wie die Brücke von der Enterprise. Ja? Und jedes Unternehmen braucht braucht einen Spock auf der Brücke, ja, der die Daten interpretieren kann.
Das fand ich ganz interessant. Das kam nämlich von DJ Patil, der ja einer der anerkanntesten, zumindest hat das ein US-Magazin gesagt, Datenwissenschaftler derzeit ist. Und er hat gesagt, für ihn ist Captain Kirk der beste Entscheider, den es gibt, weil er eben einen Datenwissenschaftler neben sich auf der Brücke hatte. Und der hat auch sozusagen übersetzt zwischen Daten und der Entscheidung. Und er hat daraufhin eine Handlungsempfehlung gegeben. Das fand ich ganz interessant, weil natürlich deswegen auch oder gezeigt wird, dass ein Entscheider nicht einfach so sich von den ganzen Daten berieseln lassen sollte, sondern auch tatsächlich dann auch jemand, der das übersetzt, dann dabei haben sollte.
Und emotionsfrei bewertet, das heißt, wir brauchen mehr Vulkanier hier auf der Erde.
Müssen wir mal welche suchen.
Jetzt haben wir über viel Nutzen gesprochen, die kritische Auseinandersetzung, hat die gefehlt?
Nee, das nicht. Also das fand ich nämlich ganz interessant, weil an der Stelle war das gar nicht nur so rosarote Brille. Vera hat ja gerade schon Rick Smolin erwähnt und der hat auch wirklich gesagt, liebe Leute, lasst das ganze Thema Big Data nicht unter den Großkonzernen, Regierungen und so weiter ausmachen. Kümmert euch heute schon darum, dass ihr die Nutzungsrechte an euren Daten habt. Zum Beispiel hat er da ein Beispiel geschildert, jemand geht zum Arzt, der hat einen Transmitter deiner Herzdaten zum Arzt, dann wollte der einen Zugriff drauf haben und kriegt ja nicht, weil der Arzt hat gesagt, nee, kann ich nicht rausrücken. Da gibt es keine Grundlage für. Und er meinte, es kann nicht sein, dass wir die Daten zur Verfügung stellen, aber andere sich eine goldene Nase dran verdienen. Und im Grunde haben alle Datenwissenschaftler, die dort sind, so ein bisschen gezeigt, dass wir uns noch im Tal der Ahnungslosen befinden. Wir wissen nicht, was damit passieren kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich jetzt schon drum kümmert, um die Weichen richtig zu stellen.
Gab es eine Beschäftigung auch, wie das dann die Medien noch zusätzlich beeinflussen kann? Wir kennen jetzt Dinge wie Datenjournalismus und so weiter. Was geht darüber hinaus noch?
Also bei dem Thema Medien habe ich auch gefragt, so wie können Big Data die Medien verändern? Und da habe ich ein interessantes Startup kennengelernt. Und zwar analysieren sie, was so im Netz passiert, und zwar für die Werbeindustrie. Wenn die einen Werbespot setzen und merken, oh, der wird gerade im Netz richtig drüber gelästert, das kommt gar nicht gut an, dann können die diese Daten auswerten. Und wenn es einen bestimmten Wert überschreitet, dann wird der gleiche Werbespot im zweiten Teil der Sendung gegen eine Alternative, die vielleicht hoffentlich besser ankommt, ausgetauscht. Fand ich spannend. Normalerweise dauert ja sowas ewig, bis man so eine Auswertung bekommt und dass jetzt in diesem Fall Big Data sozusagen für eine direkte Veränderung einer laufenden Sendung noch führen. Das fand ich ein ganz interessantes Beispiel.
Weiteres großes Thema, Cyberkriminalität. Eugene Kaspersky hat gesprochen, es ging ja auch durch die Presse, dass er sich große Sorgen so bei diesem Thema macht. Ich meine, bei ihm ist natürlich auch so ein bisschen finanzielles Interesse immer dahinter, denn er stellt die Lösungen bereit. Ja. Aber warum die Sorgen? Also worüber hat er gesprochen?
Ja, er hat Sorgen skizziert, wo er eben jetzt noch keine Lösung für hat. Das fand ich ganz interessant. Und wie er sich äußerte und wie sich seine Sorgen anhörte, können wir uns einmal kurz anhören.
Some people say I'm the most dangerous person in the world. Well, when I watch myself in the mirror every morning, well, actually, I disagree. That is just a question of time when we have a next very serious incident. My question is, are we ready for that? Are we ready that these new technologies, innovations, which really changed the world, which we can't live without that? A friend of mine told me that his son told the father that, hey, father, I can survive without electricity, but I can't survive without internet. So can we survive without new digital technologies? Are we ready to de-cyber the most critical infrastructure and to put humans back to the mechanical stuff to manage the systems? I'm afraid not. You are listening to the maybe one of the most paranoid IT security experts, because I'm working for 25 years with IT security. But when I see the news, when I'm talking to my experts, I'm afraid that situation is getting from bad to worse.
Er befürchtet also, dass die Situation vom Schlechten zum Schlimmeren sich entwickelt. Er hat auch ein paar Beispiele gegeben, denn amerikanische Gefängnisse, ja, die sind ja zum Beispiel mit dem Internet verbunden und somit verwundbar. Mit einem Virus oder einem Hackangriff könnten alle Zellen von außen geöffnet werden. Da fragte er, sind wir bereit zu so etwas? Und er hat noch eine interessante These geäußert, und zwar, Deutschlands Atomausstieg habe zwar mit der Katastrophe von Fukushima zu tun, die Bundesregierung könnte aber auch eine ganz andere Motivation gehabt haben. Die steigende Bedrohung durch Cyberattacken hätte das Atommeilernetz auch hier bei uns in Deutschland zu einem verwundbaren Ziel werden lassen. Das heißt, das könnte auch eine Motivation sein. Am Ende hat er aber gesagt, auch wenn diese ganzen Szenarien düster sind, er bleibt Optimist und er glaubt weiter an die Menschheit.
Ja, ich fand das übrigens auch ein bisschen dystopisch, muss ich sagen, also so ein bisschen negativ. Er sagte dann noch, ja, wir sind wie Alice im Wunderland, wir wissen nicht, was wir tun, wir kriegen gar nicht mit, wie gefährlich die Welt um uns herum ist. Und dann hat er aber uns alle damit getröstet, dass er gesagt hat, I think we will survive.
Ja, es ist schön, oder?
Ja.
Versöhnlicher Abschluss dann dafür. Was mit Medien machen wir heute in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen, und wir sprechen gleich ein bisschen weiter über die DLD-Konferenz in München. Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Ich möchte euch gerne über einen Bruch der Regeln informieren, den ich gerade noch verhindern konnte. Eben Daniel hat auf meine Fragen geguckt.
Legen wir los.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ich habe da nochmal komplett von vorne angefangen.
Ja.
Und mir drei Fragen.
Ich habe nur ein Wort gelesen, Wühlmäuse.
Das war leider die Antwort.
Und wie unmedial ist das denn? Ist doch total langweilig.
Also drei Fragen habe ich nochmal von vorne angefangen, habe ich mir notiert, um sie dir jetzt zu stellen in unserem Medienquiz.
Es ist übrigens so, können wir an dieser Stelle sagen, der Herr Perner lässt sich entschuldigen, der ist heute nicht da, der hat Berufsschule. 16-19 steht es jetzt aktuell, ne? Nee, Quatsch, oder?
Aus deiner Sicht, ja.
Ja.
Lass uns mal.
Du trittst für Herrn Horn an, Perner?
Ich trete für Herrn Perner an heute.
Du bist Dennis, oder?
Richtig.
Gut, habe ich alles jetzt auf der Reihe. Bei unserem kleinen Medienquiz möchtest du die erste Frage stellen?
Ja, gerne. Lass uns mal, das klingt jetzt so ein bisschen wie aus uralten Zeiten, aber lass uns mal über die Sommervertretung von Gottschalk Live sprechen.
Ja, hat er eine Sommervertretung gehabt?
Ja, kennst du die?
Nee.
Dann kann ich das direkt als Frage machen. Oder soll ich es ein bisschen einfacher machen? Du musst ja aufholen.
Ja.
Ja? Sie heißt Null gewinnt.
Die Achso, ja, das hat Null gewinnt, hat natürlich ein ARD-Gesicht. Pilawa hat das moderiert.
Falsch.
Oh.
Dieter Nuhr, ne?
Ah!
Zusammen mit Ralf Kaspers.
Oh, wie schön.
Ja. Läuft seit Juli auf dem Sendeplatz am Freitagvorabend, aber was auf Gottschalk Live Sendeplatz läuft, wird jetzt auch abgesetzt.
Schade.
Ja.
Aber die haben ein bisschen länger überlebt als Gottschalk. Das
immerhin.
Ist schön.
Immerhin.
Wenn die Vertretung länger überlegt, kannst du dir auch ein Beispiel nehmen. Was übrigens ganz interessant ist, Ralf Kaspers ist ein großartiger Mensch bei Twitter. Also ich folge ihm total gerne. Du auch?
Nein.
Dann kannst du uns ja sagen, wie sein Twitter-Account heißt.
Ralf C. würde ich jetzt mal
Ralf C.?
Ja.
Nee, das ist nicht ganz richtig. Kaspar Jinx ist es. Das ist ein super Account, einfach mal machen und ihm folgen. Das ist mein persönlicher Twitter-Tipp an dieser Stelle.
Wie heißt der scheidende Chef von Vox?
Weiß ich nicht.
Frank Hoffmann.
Wieso geht er?
Er wird Geschäftsführer bei RTL.
Oh.
Und gibt gerade fleißig Interviews übrigens,
ja?
In denen er immer sagt, sie werden verstehen, dass ich mich zu RTL noch nicht äußern werde.
Okay. Ich werd
und
also fragen wir ihn nicht an.
Nee, aber er hat, das ist Stil. Weißt du, also die Mitarbeiter informieren, bevor irgendwas an die Presse geht.
Ja.
Das hat man heute nicht mehr. Finde ich gut.
Ich möchte jetzt mit dir über Frauen reden. Denn wir haben ja heute schon interessante Männer auf der DLD getroffen, die ja auch interessante Medienfrauen haben. Und da möchte ich gerne Sendeplätze abfragen.
Ja.
René Obermann, der Chef der Telekom, hat gesprochen.
Maybrit Illner, ZDF.
Ja. Und wann ist Ihre Talkshow?
Oh. Da reicht eine Uhrzeit oder muss noch ein Wochentag?
Nee, nur den Wochentag wollte ich eigentlich
Mittwochs.
Wissen. Mittwochs? Leider kein
Donnerstags
Punkt.
Donnerstags meine ich.
Richtig. Sehr schön. Kein Punkt für dich, Herr Peller.
Horn.
Horn. Ach, Entschuldigung.
Leider auch kein Punkt dann für diese Frage.
Nein. Wir müssen euch mal eben kurz was erzählen im Radio.
Was denn?
Hier in der kleinen medialen Redaktionskonferenz am Donnerstagabend, da irzen wir euch ja schon wie wild. Im Tagesprogramm bei D-Radio Wissen, da wird ja eigentlich gesiezt bis seit letztem Freitag. Da wird geirzt.
Ja.
Und hier hängt ein großer Zettel. Und zwar Sie durchgestrichen und das Ihr. Und dann ein Ausrufezeichen.
Ob das der Grund ist, warum Herr Peller heute nicht hier ist?
Ich glaube auch. Ja. Er hat gedacht, jetzt wird nicht mehr gesiezt, jetzt bin ich nicht mehr gefragt.
Landlust.
Ja.
Du kennst das Magazin?
Mhm.
Der Landwirtschaftsverlag Münster, der dahinter steckt, bringt jetzt ein neues Magazin auf den Markt. Für welche Zielgruppe?
Für Großstädter.
Nein. Für Jäger.
Nein, Jägerlust?
Ja. Wirklich? Jäger, nee, ich weiß nicht, ob sie Jägerlust hast.
Das ist
ein Jägermagazin. Vierteljährlich erscheint's und der Fokus, ich zitiere Media, man darf auch Media kopieren. Ja, oder zitieren. Soll auf Tests von Waffen, Optik und Ausrüstung liegen. Und dafür hat man ein Team aus Redakteuren und Waffensachverständigen unterstützt von Berufsjägern und Schweißhundeführern zusammengestellt.
Und da sag mal einer, Print ist tot.
Keine Punkte heute für dich, aber ich könnte noch einen machen.
Du könntest noch einen machen. Meine Frage, und den machst du jetzt bestimmt. Hubert Burda hat auch eine Frau.
Ja. Ab Sonntags 20:15
Uhr.
Ja, 20:16 für Herrn Peller.
Ja, das ist sehr schön, das ist sehr ordentlich, da wird er sich freuen. Und das heißt, ich kann nicht nächste Woche aufholen.
Richtig.
Man sollte noch sagen, wie sie heißt, die Frau.
Frau Furtwängler.
Ja, Maria Furtwängler.
Sehr schön. Mhm.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Schönen guten Abend. Daniel Fiene und Dennis Horn heute Abend. Eine Freude.
Endlich, stimmt's.
Ja. Und Vera Linz ist auch dabei.
Ja, und wir reden zusammen über die DLD-Konferenz in München. Heißes Thema zurzeit und dort auch gewesen, die Suche. Ja, also heißes Thema, weil Facebook die Graph Search vorgestellt hat, die Suchfunktion, die jetzt so langsam ausgerollt wird. Und die Suche der Zukunft war Thema dort. Vera, in welche Richtung gehen da so die Überlegungen?
Ja, also zuerst nochmal zu Graph Search, ganz kurz darüber hat man natürlich sich auch ausgelassen. Das muss natürlich sein, dass man fragt, wie findet man die? Und da war so der Tenor, findet man ganz okay, aber kann so mit klassischen Suchmaschinen wie Google oder anderen eben überhaupt nicht mithalten.
Ich bin da auch ehrlich gesagt gespannt. Ich glaube, man hat ja so in der Medienberichterstattung so ein bisschen, das war ja so hier, Facebook macht jetzt Google total die Konkurrenz. Ich glaube einfach, die Anwendungsfälle sind zu unterschiedlich und das wird nur einen ganz, ganz kleinen Teil unseres Suchbedürfnisses abdecken. Es wird, ich glaube, Graph Search wird einfach nett. Mehr aber auch nicht. Oder was, wie siehst du das, Dennis?
Ich sehe das so ein bisschen ähnlich. Ich hatte diesen Eindruck schon bei vielen Facebook-Funktionen, dass sehr groß gefahren wurde und dann am Ende sich einfach so sehr klein entwickelt hat. Es war auch bei der Social Inbox, ging es mir so ein bisschen ähnlich.
Oder den Videochat. Hat den schon mal jemand benutzt bei Facebook? Ich kenne niemanden, ehrlich gesagt.
Nein.
Also das ist echt so eine Sache. Aber die Facebook-Suche ist ja nicht alles gewesen, glaube ich jetzt, was die Zukunft angeht.
Nee, es wurde zum Beispiel auch ein Gegenmodell vorgestellt. Kennt ihr das? DuckDuckGo?
Ja. Nee. Ich stelle das in Online-Recherche-Seminaren manchmal vor. Erzähl, erklär es kurz.
Es wurde, bitte, dann erklär du das lieber.
Nein.
Das ist besser. Es wurde nur gelobt, weil es zum Beispiel für höhere Privacy-Einstellungen hat, als die Facebook-Suche zum Beispiel.
Das ist genau der Satz, den ich immer dazugebe. Ja, also das ist tatsächlich eine alternative Suchmaschine. Die Frage, die man sich dann dabei immer stellen muss, ist, von welcher Qualität sind die Suchergebnisse? Da ist mir einfach bisher nichts begegnet, was Google, also bei komplexen Suchanfragen, Google schlagen kann. Auch Bing nicht.
Aber dennoch, ich habe hinterher mit Wolf Garbe gesprochen. Das ist so ein Suchmaschinenentwickler aus Deutschland, den ich vorher gar nicht kannte, aber der schon auf dem Markt ganz gut unterwegs ist. Und der meinte zum Beispiel, dass die Dominanz von Google gebrochen werden wird in der Zukunft. Also er meint, das gehört bei der Vergangenheit an, weil die Nutzer eben mehr Vielfalt und mehr Komplexität auch haben wollen in der Suche.
Und der zweite Entwicklungsschwerpunkt ist sicherlich, dass wir die direkte Suche, die es heute gibt, ergänze durch eine implizite Suche. Also wenn man an Google Glass denkt, also die Brille, die Kybernetik-Brille, die man sich aufsetzt, dass man irgendwo vorbeigeht, jemanden trifft und automatisch gesucht wird nach dem Profil des Gesprächspartners oder auch, das gibt es heute schon in Ansätzen, die Suchmaschine sitzt im Hintergrund und lauscht meiner Konversation und gibt also Suchmaschinen und Hintergrundinformationen dazu aus.
Ja, und das ist natürlich alles nur möglich mit Big Data. Also da kommt ja wieder das große Thema wieder mit rein. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wie ich das fände dann. Ob ich das wollte.
Und?
Ich weiß es nicht.
Muss man drüber nachdenken. Hm. Bin mir da auch nicht so sicher. Vera, was würdest du sagen, was war für dich so das Inspirierendste? Oder was hat dich am meisten gekitzelt von den Gedanken, die du an den 3 Tagen in dieser Woche dort gehört hast?
Oh, das ist jetzt, wie sagt man so schön, eine gute Frage, wenn man Zeit zum Nachdenken braucht. Möchtest du erst antworten?
Ja. Und zwar fand ich tatsächlich das Schlafthema am spannendsten. Mich hat es total fasziniert, wie sich das Thema Gesundheit durch die ganze Veranstaltung so geschoben hat.
Darf ich da nur was einwerfen?
Sehr gerne.
Weil mich das nämlich auch total interessiert hat, weil die Frage ist ja immer, wie synchronisiert man sich mit dem Rest der Welt? Und ich fand es ziemlich gemein, dass genau das Schlafthema auf 8.25 Uhr gelegt wurde, wo ich also mit meinen Schlafrhythmen eben noch völlig woanders bin.
Und ich war um 8.25 Uhr pünktlich an der Garderobe, um meine Jacke abzugeben, noch total müde. Und dann haben die das ja verschoben.
Und wisst ihr was? Um das Thema jetzt möglichst spät zu platzieren, ja, damit das allen Schlafgewohnheiten entgegenkommt, warten wir darauf noch ein bisschen, ja, und sprechen gleich über Möglichkeiten sozusagen, gegen den Social Jetlag, ja, um mal so ein bisschen wieder auf sich selbst zu achten.
Das dann gleich hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen.
Die mediale Redaktionskonferenz am Donnerstagabend, D-Radio Wissen, es ist 19 Uhr.
Abelu Afakama ist hier bei uns.
Hallo.
Mit einem großen Stapel an Nachrichten. Und ich glaube, du hast auch den Grund dabei, warum der Herr Pähler heute Abend nicht hier ist.
Ja, genau. Also wir hatten einen ziemlich spannenden Nachmittag heute in der Redaktion. Und eine interessante Entwicklung, die ist aus den USA, genauer von der US-Armee. Denn da hat Verteidigungsminister Leon Panetta gerade in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass Frauen in Zukunft auch in den Kampftruppen eingesetzt werden dürfen. Ich glaube, das meintest du, ne?
Das ist es.
Das war nämlich bisher tabu bei den Bodentruppen. Und bei den Panzern zumindest. Und der Verteidigungsminister begründet das damit, dass Frauen großen Mut gezeigt hätten und ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt hätten, in einer wachsenden Zahl, wie er das sagte, von Positionen zu arbeiten. Interessanterweise sind viele Reaktionen positiv, was vor allem mit der Gleichberechtigung zu tun hat und bei der Karriereplanung. Denn wer bisher einen Topjob beim US-Militär haben wollte, der musste eben auch diese Kampfeinsätze vorweisen. Und klar, es wird auch mit vielen neuen Arbeitsplätzen, Tausenden für Frauen gerechnet. Und ich meine, ihr könnt ja mal raten, wie viele Frauen sind heute in der US-Armee, anteilsmäßig an Prozent?
Ich sag, egal was du jetzt sagst, mehr.
20.
Ja, mehr. Schon gar nicht schlecht, also 15%, genau.
Ah.
Ja, das nächste Thema, was wir heute hatten, relativ dick, führt uns dann so, ich habe mal gerade nachgeguckt, im Internet, 7300 Kilometer weiter westlich, nämlich nach Mali. Da gab es heute mehrere Entwicklungen, und zwar die Islamisten, die im Norden kämpfen und die ja auch der Grund für den internationalen Militäreinsatz in Mali sind, die sollen sich abgespalten haben. Es hat sich eine neue Gruppierung zu Wort gemeldet. Der Name ist Islamische Bewegung von Azawad. Und diese Gruppe hat angekündigt, dass sie eine friedliche Lösung in dem Konflikt haben will. Das sind also neue Töne, wobei man natürlich abwarten muss, ob da Taten folgen und ob das tatsächlich in dieser Gruppe auch so viele sind, dass sie auch entscheidenden Einfluss auf den Krieg in Mali haben. Ein anderer Schwerpunkt waren heute Berichte von Menschenrechtsaktivisten, die werfen malischen Soldaten nämlich vor, mutmaßliche Gegner exekutiert zu haben. Und das hat auch die französische Regierung aufschrecken lassen, die ja französische Soldaten nach Mali geschickt hat, um das Land von den Islamisten zu befreien. Und der Außenminister Fabius, der meinte zum Beispiel auch schon Menschenrechtsverletzungen Verletzungen sind inakzeptabel seitens der malischen Armee und auch, was auch ein bisschen, denke ich mal, mit dem Image dieser Kampagne zu tun hat, dass die Ehre der Militärführung Malis auf dem Spiel steht.
Wie ist es eigentlich bei solchen Themen? Ich habe mich das bei Libyen, habe ich mich das gefragt, bei Syrien zuletzt auch. Hat man dann irgendwo, wo man sagt, das wird jetzt so kompliziert durch, du hast gerade gesagt, im Norden, die andere Geschichte, Frankreich und so weiter, das kann ich meinem Hörer nicht mehr zutrauen, zumindest in einem Nachrichtenformat nicht?
Also sagen wir mal so, wir haben ja hier relativ das Glück, dass wir relativ lange Sendungen machen dürfen, also heute Abend ja 5 Minuten zum Beispiel die Nachrichten, und da kann ich relativ viel Hintergrund reinschreiben. Also da haben wir teilweise Meldungen, die sind dann, wenn ich das möchte, wenn ich finde, dass es halt sozusagen das wert ist, dann ist die vielleicht auch mal eine DIN A4-Seite oder länger. Mhm. Also das ist schon mal einmal der Vorteil, aber ganz klar, es geht natürlich auch immer darum, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und was man wissen muss. Also wenn es jetzt irgendwelche Randaspekte sind, die zwar interessant sind, aber für die wir leider, weil wir keine Zeitung sind, keinen Platz haben, dann lasse ich sie auch weg. Das ist sozusagen auch die Kunst, das alles wegzuschlagen, was sozusagen nicht Löwe oder so ist. Also insofern ist das schon die Aufgabe, wobei wir relativ viel Hintergrund liefern. Und es lohnt sich dann halt auch mal, mehrere Sendungen zu vergleichen, ne? Weil manchmal packt einen das dann und man denkt dann auch, komm, dann nehme ich den Schwerpunkt, den ich da jetzt mal rauslassen musste, den packe ich dann mal in die Sendung oder so.
Okay.
Was waren denn heute zum Beispiel noch Meldungen, die ihr überhaupt nicht auf dem Schirm hattet?
Ja, warte, ich wollte noch nach Deutschland gehen.
Ach so, natürlich.
Weil da gab es nämlich heute ziemlich Stress und das interessiert bestimmt auch viele Flugreisende, weil das Sicherheitspersonal an den größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen hat heute gestreikt, in Köln und in Düsseldorf, und es gab ziemlich lange Warteschlangen und viele Flüge sind ausgefallen. In Düsseldorf waren es so 200 und in Köln-Bonn ungefähr 50, und der Streik soll auch bis morgen Abend weitergehen. Und es geht natürlich ums Geld. Weil die Leute im Sicherheitsgewerbe verdienen relativ wenig und Verdi fordert also, Achtung,
mehr.
30% mehr Geld. Aber das liegt daran, dass sie sagen, die Löhne sind jetzt so niedrig, dass wir das fordern müssen. 12,36 € gibt's pro Stunde an den Flughäfen und Verdi will also mindestens 16 € die Stunde.
Ich muss heute noch zurück nach Dormagen fliegen.
Schlecht. Ob du das von Köln aus schaffst?
Ja, das wird echt vielleicht schwierig. Wobei, gibt's Flüge nach Dormagen?
Herr Peller hätte sich in einem Privatjet mitnehmen können. Aber so, er ist ja heute nicht da.
Und dann noch ein Service-Thema, was für uns natürlich total wichtig ist als Internetradio. Und zwar, der Bundesgerichtshof hat sich mit diesem Internet beschäftigt und ein Grundsatzurteil gefällt. Und zwar, dass das Internet inzwischen so eine große Bedeutung für eigentlich das Leben jedes Einzelnen hat, dass auch normale Kunden einen Schadensersatzanspruch haben, wenn das Internet ausfällt und der Anbieter Schuld hat.
Das ist sehr wichtig. Da werden gleich Tausende morgen zu ihrem Anwalt gehen und um Hilfe fragen.
Absolut, vor allem die ganzen Siegener. Ich komme ja aus Siegen und da ist ja die Tage das Internet ausgefallen, tagelang. Jetzt gut, jetzt sagen natürlich die Leute, höhere Gewalt, wir konnten nichts dafür, Brand und so weiter. Aber ich glaube, ein paar Firmen wollen das jetzt schon mal austesten vor Gericht.
In Siegen fällt das Internet aus. Damit sind wir schon bei den No-News, oder?
Nee, du, das ist überall gelaufen. Siegen ist jetzt total bekannt. Aber davon abgesehen, was bei uns gar nicht so bekannt ist, ist Herr Brüderles Angrab-Taktik, sage ich mal. Das haben wir gar nicht gemeldet heute. Dann haben wir, anders als viele andere Nachrichtenformate, auch das Weltwirtschaftsforum in Davos relativ klein gehalten. Also ich glaube, wenn man heute, ich bin jetzt nicht ganz sicher, heute ist ja gerade, hat ja angefangen, Tagesschau, könnte gut sein, dass das der Aufmacher ist.
Gerade auf Spiegel Online aktuell auch, da heißt es gerade, Merkel weicht Showdown mit Cameron aus.
Ja, genau, ja. Also das ist dann halt bei uns so ein bisschen, haben wir klein gehalten. Ich hatte es vorhin in der Sendung mal drin, aber jetzt nicht den ganzen Nachmittag als Aufmacher, weil Warum? Ich finde, dass das zu, also wir sind bei Äußerungen halt immer relativ zurückhaltend, weil es halt doch immer sehr, sehr kleinteilig ist. Also wir gucken, was ist passiert. Klar, Camerons Rede war natürlich wichtig. Man kann auch sagen, wie sie reagieren, aber einfach immer nur zu sagen, in Europa sollen die Arbeitsplätze durch mehr Flexibilität oder was auch immer, was Frau Merkel gesagt hat, irgendwie zahlreicher werden. Also diese ganze Debatte, die eigentlich nichts Neues bringt, da konzentrieren wir uns halt auf andere Themen. Ja, dann gab es noch so einen Schmankerl, der FDP-Politiker Kubicki will auf Bundesebene eine größere Rolle spielen und kandidiert deswegen dann für das FDP-Präsidium. Das ist direkt auch bei uns in den Reißwolf gekommen. Ja, und dann hatten wir noch ein paar Themen von...
Seine Bewerbung.
Ja, genau. Dann haben wir bei Wissen auch ein paar Sachen gemeldet, wo man auch denkt, ach, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Und zwar sagt das Bundesamt für Strahlenschutz, Leute, wenn ihr ein Handy kauft, dann achtet darauf, dass es nicht so eine hohe Strahlenbelastung hat.
Danke.
Das ist heute über die Agenturen gekommen.
Gut zu wissen.
Dann haben wir nicht, was aber auch wieder so ein bisschen zu Brüderle passt, und zwar die für ihre radikalen Nacktproteste bekannte ukrainische Frauengruppe Femen will auch in Deutschland zwei Ableger gründen. Standorte sollen Hamburg.
Gelegt haben die ja auch dann schon, aber ja.
Hamburg als Zentrum der deutschen Sexindustrie und Berlin sein. Ja.
Und damit waren die Nachrichten zu Ende.
Könnt ihr gerne eure Brüderle-Kommentare jetzt loswerden?
Ich möchte zu Brüderle nichts kommentieren. Nein, danke.
Und was haben wir noch gemacht? Ja, es gibt die US Food and Drug Administration sagt, klarere Kennzeichnung von Lebensmitteln führt dazu, dass Kunden auch gesündere Produkte kaufen.
Wieder was gelernt.
Ja.
Abelu Afakama, vielen Dank für den Nachrichtenüberblick über die News und No News hier bei D-Radio Wissen.
Der Donnerstagabend, D-Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Wir machen was mit Medien, heute mit konferierenden Medien.
Falls ihr schon müde seid, das ist gar kein Problem. Um diese Uhrzeit darf man nämlich schon müde sein, habe ich gelernt, auf der DLD-Konferenz, über die wir ja hier heute Abend berichten. Das Thema Gesundheit haben wir gerade schon so ein bisschen angeschnitten und ich fand das total faszinierend. Vera, hattest du auch so einen Schrittzähler dir quasi zu Herzen genommen oder überlegt, das jetzt einzusetzen?
Ja, ich überlege das ernsthaft. Ich habe mir das ja von dir erklären lassen und wir sind ja auch ganz viel gelaufen auf dieser Konferenz, muss man sagen. Oder drumherum, ne? So durch München, durch den Schnee.
Ich muss nach der Sendung noch eine kleine Runde drehen. Ich habe nämlich aktuell heute 6.792 Schritte absolviert und das Ziel ist, 10.000 Schritte am Tag zu schaffen, um die eigene Fitness zu aktivieren. Ich bin ein bisschen, aber wo ich mir Sorgen mache, was mit meinen Daten passiert, die da jetzt in die Cloud gehen, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber ich finde es toll, ich werde mir das auch zulegen.
Es ist wirklich praktisch, diese kleinen Schrittzähler. Dazu hatten wir mal einen Online-Talk gemacht, Fit mit dem Netz. Den Link poste ich dann auch gleich nochmal auf unsere Seite mit. Aber lass uns jetzt nochmal über das Thema Schlaf sprechen, denn auch beim Schlaf gab es was ganz Interessantes von Till Rönneberg, er ist Schlafforscher von der LMU München und er hat den Kampf gegen den Social Jetlag aufgeschlagen. Ich weiß nicht, Dennis, wie ist das so bei dir? Was ist so dein natürlichster Tagesrhythmus?
Ich kann, also wenn ich arbeiten muss, dann entweder ganz früh, also ich stehe gern mal tatsächlich so um 6 auf und arbeite direkt ganz früh morgens oder ganz spät. Und ich habe so eine Downtime zwischen, sagen wir mal, so 10, 11 Uhr und 20 Uhr.
Aber das passt nicht so sehr damit zu tun, mit den normalen Arbeitsschichten, die man sonst im Job hat, oder?
Nee, da bin ich ja gezwungen. Und dann, das ist auch okay.
Und da sagt er nämlich, diese Zeit, die man dann immer wechselt zwischen der natürlichen Zeit und der Zeit, zum Beispiel, die man am Wochenende hat, das ist der Social Jetlag. Und man kann jeden Körper so typisieren und sein Ziel ist es, langfristig eine Uhr zu entwickeln, die einen immer anzeigt, wie gerade die innere Uhrzeit ist. Fand ich total spannend, weil das Ziel ist es, damit man selbst sehr gesund und sehr produktiv ist, sich in seinem normalen Schlaf bewegen zu können. Und wie er sich die Schlafforschung der Zukunft vorstellt, das hat er mir ganz kurz erklärt.
Also einmal habe ich selber festgestellt, ich habe ja jahrelang die innere Uhr im Laboratorium untersucht. Und habe festgestellt, als ich mit ihr dann rausgegangen bin und nicht mehr kleine Einzeller oder Gewebe oder sonst etwas untersucht habe, dass ich dann zwar nicht so viel über den Mechanismus lerne, der in den Zellen dafür sorgt, dass so ein 24-Stunden-Rhythmus generiert wird, aber dass ich plötzlich ganz andere Fragen stelle, wenn ich mir den Menschen betrachte in seiner Umwelt. Außerdem habe ich festgestellt, dass wenn ich Fragen habe an, wie die innere Uhr funktioniert, dann brauche ich bestimmte Versuchsbedingungen und normalerweise hat man die dann früher irgendwo im Keller aufgebaut. Und ich muss nur heute gucken, sagen, wo gibt's denn diese Versuchsbedingungen? Denn letztendlich gibt's in der Welt alles. Schichtarbeiter, Zeitumstellung, Reisen und so weiter und so fort. Es gibt fast alle Bedingungen, die ich erforschen will, gibt es auf dieser Erde. Ich muss nur nachgucken, wo. Und dann kann ich das an ganz vielen Menschen machen. Und dann kann ich auch ganz viel lernen darüber. Und da ich damit so großen Erfolg hatte bezüglich den Einsichten, die ich in die innere Uhr der Menschen bekommen habe, habe ich gemerkt, wir müssen unbedingt auch mit der reinen Schlafforschung, die ja nur den Schlaf sehr per se im Schlaflabor betrachtet, mit viel Elektroden, wir müssen raus in die Welt, denn wir müssen jetzt fragen, wie ist, erstens müssen wir einfache Methoden entwickeln, sodass wir Schlaf einigermaßen messen können, ohne Elektroden an oder irgendwelche anderen Dinge an den Kopf zu binden, sondern einfach nur ähnlich wie die Aktimetrie in Form von kleinen uhrenartigen Geräten. Und dann muss ich einfach schauen, wie ist denn dieser Schlaf, wenn ich Schichtarbeiter bin? Oder wie ist der Schlaf in der ersten Woche von Tausenden von Menschen, die gerade umgestellt worden sind auf Sommerzeit? Ja? Und dann kann ich über den Schlaf sehr viel mehr lernen, als wenn ich ihn nur betrachte in einem Laborsetting. Das braucht man beides. Also die Ideen, die man draußen in der Welt generiert, die muss man dann immer wieder überprüfen, ob die auch stimmen, im Schlaflabor überprüfen. Aber die Schlafforschung muss sich jetzt raus in die Welt und die ganzen Leute, die irgendein Messinstrument tragen, sollten denen sollte geholfen werden, dass die Daten hochgeladen werden können auf einen Server, sodass die Schlafforscher insgesamt diese Daten alle angucken können, und zwar weltweit von Millionen von Menschen. Und dann werden wir ganz viel über den Schlaf erfahren, was wir noch bisher überhaupt nicht wussten.
Sie haben gerade angedeutet, dass Sie halt jetzt an neuen Projekten arbeiten, um halt genau da weiterzukommen. Können Sie sagen, mit wem Sie da zusammenarbeiten? Also alleine kriegen Sie das ja sicherlich
nicht. Nein, da versuche ich ganz verschiedene Leute, die sich alle mit verschiedenen Aspekten des Schlafes befassen, weltweit zusammenzukriegen, um ein Konsortium, nämlich ein Human Sleep Project, zu gründen. Da müssen wir aber das Geld dafür finden. Da müssen wir erst finden, wer denn da wirklich auch am besten mitmachen sollte, wer mitmacht und so weiter. Das ist gerade der Prozess, in dem ich bin. Ich bin aber, bisher habe ich bei den ganzen Schlafforschern, auch bei den Uhrenforschern, die ich ja zusammenbringen will, die müssen zusammenarbeiten, habe ich nur eine ganz, ganz positive Resonanz gefunden, dass es genau das ist, was wir jetzt brauchen.
Also ich bin sehr zuversichtlich, dass sich in den nächsten Jahren unser Schlaf groß verändern wird. Die Big Data bringen ja auch große Veränderungen und da hatten wir euch ja noch schon ein Interview mit Rick Smolin versprochen, denn ich fand es sehr interessant, wie er das plastisch erklärte, was Big Data eigentlich probieren. Er ist der Autor des Buches The Human Face of Big Data und er hat sich sehr intensiv mit beschäftigt und das hier ist seine Zukunftsvision.
The thing is, when I think of Big Data, I understand the term. But I don't understand what's behind it in the long run. So maybe you can describe what will our daily life be influenced by big data in the future? So maybe what could be a concrete picture?
Well, if you were about to cross the street and all the information you had about where the cars are is 5 minutes old, that's incredibly dangerous, right? Because you have to go really slowly, and you know, God knows how you get across the street. It's only 5 minutes old, but think about that. And if you touched your finger to the stove and you didn't know for 5 minutes that you burnt your finger, all the things you did between the time you touched the stove and your finger hurt, was it the stove? Was it the newspaper I picked up? Or was it petting the cat? If you look at so many problems that the human race is facing, of our own creation, a lot of them, so much of it relates to having information that's either out of date, completely wrong, old, or completely wrong. I mean, just erroneous. So all of a sudden, all over the world, we have these almost free, we're all working now as human sensors with our smartphones. The cost of collecting that information is plummeting. The cost of processing it, because of Moore's Law, is getting cheaper and cheaper. The cost of storing it and transmitting it, all these things, it's almost they're all converging at the same time. So we're actually now, for the first time, it's Marissa Meyer from Yahoo, Google, when she and I first talked about this, said it's like watching the planet develop a nervous system. We suddenly have completed the feedback loop. Something happens on one side of the planet, we know literally within a second that it's happened. And it means we can actually then respond to it. We take our finger off the damn stove, right? So it seems very obvious, but we've never had this ability before of this. Instead of doing a random sampling and then saying, okay, because we looked at these 200 people, we're saying that's now indicative of everybody. We can actually survey hundreds of millions of people. I mean, look at Twitter. It used to be that the Nielsen rating company would watch people. They'd have these little boxes on your TV, and 6 weeks after an ad was on TV, they'd go back to the company and say, you know, of those three ads, this ad people responded to better. Well, there's a company called Bluefin now in Boston that in real time can tell an advertiser what, because people are sitting there with a second screen, like while they're watching the TV show, they're tweeting, they're watching the ads.
Oh, and it's lame, it's super something.
Yeah, and they say, you know what, that third ad, that pulled great. No one, everybody hated the second ad. And so they actually will kill the ad right then. They won't even show it in the second half of the program. It's like it's become real-time feedback. And you see this across medicine, entertainment, advertising, education. Like every field has suddenly got this now immediate feedback loop that's not a survey. It's not a sample. It's a survey. And that makes a tremendous difference when you're actually listening to the every heartbeat on the planet in real time. We're getting very close to that. We'll be able to listen to the world's heartbeats. You know, and why is that important? Well, I mean, it would be kind of interesting to see if these are circadian rhythms around the planet. I mean, there's so many things you can look at. My mom is 90 years old, and I was talking about this in my talk at DLD yesterday. My dad passed away 6 years ago now, and my mom insists on living at home by herself in the house they lived in. It's my house, damn it, I'm staying in it. And then she started falling. And the third time she fell, it took him 5 hours to find her. And I said, Mom, this is too dangerous. You can't live alone anymore. And she said, I'm not leaving. So we didn't know what to do. So out of desperation, we hired these women to live with her in shifts and sleep on her couch. And she hated it. You know, they're stealing my garbage bags. She was just really, you know, she was invaded. Her privacy was invaded. And then I found out that General Electric and Intel are working on a series of products aimed at aging in place. And one of them is a carpet that you install on the home of your loved one. And the carpet doesn't pass any value judgment. It just says, this is how Rick's mom walks when everything's okay. And then 2 days before she starts falling again, it says, you know what, your mom's balance is starting to get off. She's moving more slowly. Or I know my mom always has coffee every morning at 9:30, like clockwork, right? Well, if at 11 o'clock she hasn't touched that carpet, I want to know about it. Like, either she's in bed, something's wrong, she's sick. So the system, there's no cameras, there's nobody sleeping on her couch, no one's stealing her garbage bags. It doesn't invade her privacy, but the system sends me a message, tweets me, sends me a text, whatever. It says, you should call your mom. You should always call your mom, but especially when the carpet calls you. This product is not out yet. They've been working on it for years. Well, this little gadget will do a lot of the same things. It can create a baseline. There's a company in Boston called Ginger.io that has an iPhone app that can predict you're going to get depressed 2 days before you get depressed.
How sad.
It's really cool. So how does it do that, right? It sounds crazy. It sounds like one of those stupid hype things again. So I talked to these scientists. I said, okay, first of all, how would you possibly know someone's going to get depressed, and why would you care? And they said, well, it turns out people with diabetes have a very high correlation with depression. And if they get depressed, they also have a high tendency to not take their medicine. And statistically, when you get depressed, you just kind of withdraw. So insurance companies that pay for the care of people with diabetes want to make sure that people stay on their meds. So this program basically creates a baseline. It says, okay, when you're happy and everything's fine, this is your normal travel. You go from home to work to restaurants to the club, whatever it is. And on 2 days before you're showing any outward sign of depression, your radio starts shrinking, your emails and tweets go down, the time at home that you spend at home goes up. And someone said, well, wouldn't that be true if you got sick? I mean, wouldn't the same thing? I said, yeah, but apparently they have like 20 different data points, some of which are pretty indicative. And the system, you, the person with diabetes, can put this on your own phone. It's like no one's doing this to you. And you set up an alert. You say, call my mom, call my sister, call my doctor, my neighbor. If it looks like I'm going into one of those episodes, make sure somebody knocks on the door, checks in with me, says, hey, how's it going? So you'd think, well, wouldn't you know you're getting depressed? But apparently some people that have really bad depression go into it, and it's like they slide into it, and then they're there. So it's fascinating that these devices that we're carrying that we think are for, you know, driving and checking our email and looking for maps, these sensors can be used for so many other things, and we're just at the very, this is the caveman era of big data right now. We're just at the cusp of this.
Yeah, I think what I was thinking about yesterday, about your talk and after what's the DJ's talk, that I think the most important questions are not even asked right now. So what do you think, what are challenges we have to take or to think about in future?
Well, the reason we did this Human Face of Big Data project is I have a really big concern that the people, I think that the big data is going to be 1,000 times more influential than the internet. And that's saying a lot when you think of how far the internet's come in 20 years. But the people who are thinking about this in a really big way are the Facebooks and the Googles and the big companies and the governments. But you and I are not, for most people, they're just hearing about big data, and it's, oh, big data is creepy, they're stealing my passwords, they're going to steal my Facebook, whatever it is, my browser history. I think that we should all be engaged in this conversation while we still have a chance to influence the decisions. I think it's really frightening that you can be rejected for a loan because you listen to rap music, right? I mean, or that that when my 12-year-old daughter goes on the internet, that there's 40 websites tracking her progress and trying to sell her crap. And I mean, maybe that's okay, but I want to know about it. I want to have a say in who's using my data and what they're doing with it. I think that's really important, and I don't think that conversation's happening. So I went to this company, EMC. It's a really, they're one of the biggest players in the big data space. And I said, I want to do this project. I'm a journalist. You can't have any right of input or review or rejection. And it's not all going to be positive, but I promise you it'll be interesting. And they let us do this project, and they saw the book when it came out. And then I had this other fantasy, which is giving it away. I mean, the book's for sale, but I also thought if we could give this to world leaders and Fortune 500 CEOs and heads of media companies and Olympic winners and Oscar winners and just get people around the world who would have never, ever bought a book like this or even thought about it saying, this is really interesting. And this is disturbing, and it's funny, and it's sad, and it's my parents, and it's my kids. I mean, it's going to affect everything on Earth. And I'm really excited to help. I don't have any answers. I'm just trying to say, okay, here are 100 stories of how this is already entering our lives. We need to be thinking about this.
To keep the conversation going, right?
Yeah.
So you also made this iPhone app or the smartphone app.
Yeah.
What happens with the data you collect there?
We're making it. We're going to open it up for scientists and anyone who wants to play with it. It's not being sold. We don't know. We purposely made everything anonymous. We never asked anyone for any identifying information. We didn't want anyone to think it was a marketing thing to sell you crap. You know, not even sell you our book. That we had no way of finding who the people were. But they were really interesting questions, like if you could change the DNA of your child before they were born, but you could only change it in one way. Would you change their intelligence, their immunity, their longevity, or their looks? And that's interesting in and of itself. But if you could then filter that by how did eldest-born men in China who had a strict mother who grew up with a dog? Is there a pattern that emerged? You know, I'm eldest born. I was at a conference a few years ago, and the guy running the conference had a little, he gave us all like a hardwired gadget. It was many years ago, but you could answer, push buttons on it. And he said, how many of you in the room are CEOs of your companies? It was like 80, Bill Gates was there. It was like, you know, 80% of the people were CEOs. How many of you are, put your birth order, eldest, middle, or youngest? 79% were first born. And I said, wow, that's like, you know, I'm getting goosebumps. It's like, is there a correlation between birth order and leaders? I don't know. I mean, and so the point of doing this app, which has nothing to do with the book, by the way, the data from the app didn't go into the book. We just wanted people to think, oh, there's ways that I can take data and then put filters over it and understand the world in a different way by saying, how did men, how did women, how did girls, you know, had it, you know, people between this age group or had this certain demographic background. And the book is just designed to make you go, oh my God, I had no idea. I mean, it's hard to explain, you know, when you're talking on the radio. This is like, if you mentioned, how would National Geographic photographers photograph big data? Because that's what it is. It looks like, you know, the kind of photographs you expect to see in Geo magazine, right? Or Stern. Just wonderful photojournalism. And you go, that's so amazing. I can't believe it.
During your journey through this project, what kind of discoveries have you made? Would you like to share where you say, oh, that surprised myself, especially, I haven't thought about it?
Well, there's a gentleman named Sweetak Patel, who's 29 years old, who said to me, if you got your American Express card bill tomorrow, your credit card bill, and there was no itemization of what you spent your money on, would you pay the bill? And I said, of course not. I mean, I want to know, are they cheating me? Or, you know, and he said, well, so how come you get your electrical bill every month and you pay it and you never ask what every device in your house is costing you? I said, well, because they don't offer that. He goes, right. So isn't that weird? Like you're paying for something you have no idea what you're paying for? And he said, I actually invented a little chip that I can plug anywhere in your house and it gives you a readout of every appliance in your house. He said, I can recognize the digital signature of every single appliance.
No way.
That's so cool, really? And he said, not only that, but I actually know what model dishwasher you have, and I can even tell you that if you got a new dishwasher, then in 6 months you would pay the difference and you'd be saving money every month.
Caveman era. Soweit unser Ausflug über die DLD.
Und wie ist euer Fazit, Vera?
Ja, ihr habt mich ja vorhin gefragt, was mein wichtigstes Erlebnis war. Und ich fand, also was, also wenn ich bei der Schlafnummer gewesen wäre, wäre es das gewesen mit Sicherheit. Und sonst fand ich halt der Lifestyle, der präsentiert wird. Also Leute, die immer darüber nachdenken, wie kann man noch was optimieren und noch was verbessern. Das fand ich sehr faszinierend und habe aber festgestellt, muss jetzt ein bisschen mäkeln, dass auf den Panels fast keine Frauen saßen. Da saßen fast nur Männer oder junge, hübsche, langhaarige, attraktive, junge Frauen. Aber ganz wenig.
Da hätte es mehr von geben können.
Naja.
Warst du schon mal auf der DLD Woman? Da war ich leider ja noch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Können wir mal irgendwann klären.
Genau.
Was ich aber ganz spannend fand bei dieser Konferenz, dass man da wirklich auch einiges mitnehmen konnte, aber dass halt auch die kritischen Fragen gestellt sind oder gestellt wurden, obwohl das ja irgendwie so ein bisschen als Cheerleading-Konferenz verschrien ist. Das fand ich persönlich dieses Jahr interessant. Also ich fand es ein bisschen kritischer als die Jahre davor.
Dann
das
doch,
fand ich
ja
ganz gut an der Stelle. Vera, danke schön für deine Eindrücke,
danke,
dass du uns geteilt hast.
Ja, danke auch.
Und wir möchten noch was anderes mit euch teilen, nämlich unser schönes D-Radio-Wissen-T-Shirt, wenn es der Herr Pähler auch rausrückt. Und da haben wir noch unser Tagesrätsel aufzulösen, das Aerobic.
Ich weiß nicht, ob Herr Pähler es rausrückt.
Ja.
Aber ich rück's vielleicht raus. Wir haben wir machen euch eine Szene jetzt, sozusagen. Und um die Ecke gedacht, ergibt sich dann aus dieser Szene ein präziser Begriff, den wir suchen.
Quasi ein akustisches Bilderrätsel.
Ja, ein akustisches Bilderrätsel. Ja, welchen Begriff suchen wir? Wir spielen diese Szene nochmal vor. Bis dahin habt ihr ja noch ganz fix Zeit, eine E-Mail zu schreiben.
Ja, ich klicke gleich nochmal auf Senden und Empfangen und dann schauen wir mal, wer das T-Shirt bekommt.
Richtig. Und wir hören uns die Szene erst nochmal an jetzt.
Entschuldigung,
ja?
Können Sie mir sagen, wie spät es ist?
Da vorne sehen Sie es doch.
Wo?
Na da, am Kirchturm.
Was hat der Kirchturm mit der Zeit zu tun?
Ja, schauen Sie doch mal genau hin. In der Mitte, da, wo mein Zeigefinger jetzt hindeutet. Da sehen Sie das Runde da mit den 12 Zahlen drauf.
Ah ja, jetzt sehe ich's.
Ja, war doch gar nicht so schwer.
Aber warum haben Sie nicht einfach auf Ihre Armbanduhr geschaut und mir die Zeit gesagt?
Dann würde das Rätsel nicht funktionieren. Ganz einfach.
Na? Ich drücke auf Senden und Empfangen, wie versprochen, um zu gucken. Und
Moment, Dennis, ich muss... Ich gebe das Signal fürs auf Senden und
ja,
Empfangen.
Ja, bitte.
Achtung! Jetzt.
Der Aerobic-Gong. Sehr schön. Und ich habe hier sehr viel... Sag mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 248.
314. Dann musst du von vorne wieder neu zählen, sozusagen.
Oh, naja, okay. Das, okay.
Ja. Und?
Das war 128. Und da ist die Juliane Schröder. Sie sagt, das Rätsel, die Auflösung, ist Uhrzeiger.
Es ist korrekt. Ja, der Passant zeigt dem Fragesteller eine Uhr. Ist ein Uhrzeiger.
Liebe Juliane, steht hier auch, woher sie kommt. Juliane aus 0341, da weiß ich gar nicht, welche Stadt das ist. Herzlichen Glückwunsch, liebe Juliane in 0341. Du kriegst unser D-Radio-Wissen-T-Shirt. Und wir gucken jetzt auf die Lösung, nämlich auf den Uhrzeiger und stellen fest, das war's schon für heute. Dennis, es war mir eine große Freude, dass du heute hier mit dabei am Start warst.
Dankeschön. Sehr viel Interessantes gehört von der DLD-Konferenz. Und nächste Woche geht's hier normal weiter.
Bis dahin schlafe ich auch nochmal drüber, das, was wir damit gehört haben. Wir freuen uns auf die nächste Woche, da wird der Journalist des Jahres bei uns zu Gast sein. Wer das wird und warum er das geworden ist, das hört ihr dann hier bei uns. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.